ARD Sounds.
Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Es ist die Nacht vom 13. auf den 14. Februar 1945 in Dresden. Eine Schicksalsnacht für die sächsische Stadt.
Ich war ja schon 13 und sehr selbstständig. Mein jüngerer Bruder schlief mit mir im Zimmer. Ich habe also die Sirene nicht gehört. Und machte auf, als alles taghell war. Die Bomben fielen, die Fenster waren kaputt, das Glas lag überall. Mein kleiner Bruder lag unter der Decke und wimmerte vor Angst. Ich bin aus dem Bett gesprungen, hab noch ein paar Kleider ergriffen und bin barfuß über Glasscherben vom zweiten Stock in den Keller. Die Leute lagen alle am Boden und warteten auf ihr letztes Stündchen.
Es ist die Nacht, in der die Normalität für Dorlemeier zu Ende gegangen ist. Die Nacht der Bombardierung Dresdens, in der sie und ihr Bruder nur knapp überleben. Eine Normalität, die in ihrem Leben davor allerdings nur trügerisch war. Rund 80 Jahre später sitzt Dorothea Meier in ihrer Wohnung in Düsseldorf und erzählt lebhaft von ihren Erinnerungen an die Zeit vor der Bombardierung.
Ich liebte den Garten, es war ein Riesengarten am Hang. Es war eine zauberhafte Kindheit und ich habe sehr gelitten, als wir in die Stadt gezogen sind.
Bis Dorle 11 Jahre alt war, lebte die Familie im idyllischen Wachwitz in der Nähe von Dresden. Dann zog die fünfköpfige Familie in die Stadt. Das war 1942. Der Angriff der Wehrmacht auf die Sowjetunion war bereits ins Stocken geraten. Im gleichen Jahr kam Dorle in Dresden in die Jungmädchengruppe der Hitlerjugend.
Wir haben gesungen, gespielt, haben Sport gemacht. Haben natürlich den Hitler verehrt, das war ganz klar, das tat ja jeder zu der Zeit. Und wir hörten ja auch nichts Negatives über ihn, wir hörten ja nur positive Sachen. Er war ja so eine Art Halbgott in Deutschland.
Dorles Eltern waren überzeugte Nationalsozialisten. Der Vater Apotheker, die Mutter stammte aus einer stolzen Offiziersfamilie und engagierte sich in der NS-Frauenschaft. Eine ganz individuelle Familienbiografie, wie sie sich damals aber so oder ähnlich zahllose Male zugetragen hat. Dazu gehört auch das politische Engagement der Mutter. Das Frauenbild im Nationalsozialismus war widersprüchlich, erzählt Historiker Harald Jähner. Er ist Autor von Wolfszeit, einer Mentalitätsgeschichte der deutschen Nachkriegszeit.
Zunächst mal orientiert an einer sehr traditionellen Frauenrolle. Aber auch die Nazis brauchten natürlich berufstätige Frauen, die in der Wehrwirtschaft und so weiter tätig wurden. Und sie brauchten vor allen Dingen, je mehr der Krieg voranschritt, umso mehr Kinder. Und die Nationalsozialisten hatten so ein Verständnis von Sexualität, das sich sehr abhob von dem traditionell christlichen Verständnis. Die Nazis waren Kinder, das Allerwichtigste, möglichst viel davon. Und wie die zustande kommen, ob die Frauen verheiratet waren oder nicht, ob sie minderjährig waren oder nicht, war alles ziemlich egal. Und insofern gab es große Konflikte zwischen der katholischen Kirche, der traditionellen Sexualmoral und den Nationalsozialisten.
Dorle Meier erlebte, wie der Krieg ihr Umfeld veränderte. Ihr älterer Bruder wurde eingezogen, ihr Vater leitete ein Lazarett in der Nähe von Dresden. Dorles großer Bruder kam bald zurück, weil er sich in Polen mit Scharlach angesteckt hatte. Dresden veränderte sich während des Krieges stark. Vor allem, weil die Männer im Krieg kämpften oder bereits gefallen waren. Besonders dunkel hat Dorle die Bombardierung der Stadt im Februar 1945 in Erinnerung. Ihre Mutter war in dieser Nacht nicht zu Hause.
Die Leute lagen alle am Boden und warteten auf ihr letztes Stündchen.
Als die Bombardierung kurz nachließ, fand die Mutter ihre Kinder im Luftschutzkeller. Gemeinsam holten sie die wichtigsten Habseligkeiten aus ihrem Haus und flüchteten wieder in den Keller.
Ich hatte den kleinen Bruder unter mir und meine Mutter lag über uns. Es war ganz furchtbar.
Am nächsten Morgen verließen sie den Keller und machten sich auf den Weg zum Haus ihres Onkels nach Wachwitz, etwa 6 Kilometer entfernt. Die Mutter schickte die Kinder allein los.
Was machte sie? Sie meldete sich zum Dienst. Irgendwo war irgendeine Stelle, wo die Nazi-Frauen waren. Und die haben nur geguckt und haben gesagt, gehen Sie zu Ihren Kindern, kümmern sich um Ihre Kinder. Aber meine Mutter meinte, sie müsste jetzt, ja, das gehörte sich so, dass man sich opferte für das Land.
Dolles Mutter gab nach und folgte ihren Kindern nach Wachwitz. Dort traf auch der Vater ein, der zur Zeit der Bombardierung im Lazarett gewesen war.
Und Vati kam an und hat uns da gefunden. Er war total erschöpft, aber überglücklich, dass er seine Familie noch lebend gefunden hat, legte sich dahin und wir mussten uns alle in seine Arme legen. Wir lagen also über ihm und neben ihm und übereinander, aber die ganze Familie musste zu ihm. Wir haben gesagt, okay, der Krieg, der ist zu Ende, der ist verloren, aber als Familie können wir zusammenbleiben. Und dann sind wir von Onkel Erich, sind wir losgelaufen.
Ab diesem Moment begann für die Familie eine kleine Odyssee. Das Lazarett des Vaters organisierte einen Zug, der aus der Stadt führen sollte. Dieser wurde aus der Luft angegriffen. Wieder überlebte die Familie.
Ja, und irgendwann mal landeten wir in einem kleinen Ort zwischen Leipzig und Chemnitz. Das war das Geithain. Und da kamen wir in ein Hotel mit einem riesen Ballsaal. Und da war Stroh.
Auf dem Boden?
Auf dem Boden. Und wir kamen dann da an in der Nacht und wir bekamen dann ein Hotelzimmer und Fati wurde sofort ja rekrutiert für das Lazarett. Das war in einer Schule. Die Schule war geschlossen für die Kinder. Die Kinder kriegten Unterricht in irgendwelchen Kneipen oder was. Der ging den ganzen Krieg über weiter. Und meine Mutter war unten in der Hotelküche, die kochte für die Verwundeten. Und ich habe in diesem Ballsaal der Krankenschwester geholfen.
Dolles ganze Familie war eingespannt. Und dann kam das Kriegsende.
Zuerst marschierten die Amerikaner. Da hatten die Leute Angst, dass es da gekämpft wird in diesem Ort Geithain. Und die hingen ihre Betttücher zum Fenster raus, weiße Betttücher. In anderen Worten, schießt nicht, wir kämpfen nicht. Ja, und dann marschierten die ein und waren sehr vergnügt, mussten ja nicht kämpfen.
Doch Geithain liegt in Sachsen. Das bedeutete, kurz darauf zogen die US-Truppen ab und die sowjetischen Truppen marschierten ein.
Das war ein Schock. Plötzlich waren die Amis weg. Das Problem war, es kamen jetzt lauter Züge mit früheren russischen Gefangenen. Deutschland hatte ja unheimlich viele russische Gefangene. Mhm. Und die wurden dann alle befreit nach am Ende des Krieges. Die wurden in die Güterzüge gesteckt. Und wenn die Güterzüge irgendwo hielten, fingen die an, die nächstliegenden Häuser zu beklauen und in die einzudringen. Also es war schon ständig Angst.
Dolle Meyers Familie hatte nicht nur Angst vor den befreiten russischen Kriegsgefangenen in den Güterzügen, sondern auch vor denen, die nun Geithain besetzten.
Es kam auf den Kommandanten drauf an, aber sie haben ja auch massenweise Frauen vergewaltigt. Und in unserem Ort war das nicht so. Da war ein Kommandant, der war ziemlich gut, der sprach auch fließend Deutsch. Und der hat dafür gesorgt, dass die sich benehmen. Die mussten abends in ihre Unterkunft und die durften nicht raus.
Trotzdem mussten Dorle und ihre Freundinnen aufpassen. Sie erinnert sich an den Trick ihrer Freundin.
Ein junges Mädchen, die hat nur Jungskleider getragen, hat sich die Haare abschneiden lassen.
So hoffte sie als Junge getarnt, den Blicken der russischen Soldaten zu entgehen. Dorle trug weiterhin Mädchenkleidung, doch sie war trotzdem vorsichtig.
Also wenn ich früh in die Schule gegangen bin, mussten wir immer an der Kommandantur vorbei. Und wir haben uns immer in Gruppen getroffen und sind in großen Gruppen zum Bahnhof gegangen, im Dunkeln noch.
Diese Erfahrungen haben Dorle Meyer geprägt.
Ich war sehr reif. Der Krieg hat mich sehr reif gemacht.
Der Nachkriegsalltag war eine Herausforderung, besonders für Mädchen und Frauen. Historiker Harald Jähner erzählt, was für eine wichtige Rolle Frauen in der unmittelbaren Nachkriegszeit gespielt haben.
In gewisser Weise waren die Städte der Nachkriegszeit Städte der Frauen. Die Frauen hatten im Krieg gelernt, dass eine Stadt auch ohne Männer betrieben werden kann. Natürlich gab es im Hintergrund Männer, die zwangsweise Arbeit verrichteten, insgesamt 10, 12 Millionen Zwangsarbeiter und deren brutales Wachpersonal. Aber viele Entscheidungen in Leitungsfunktionen oblagen damals den Frauen und viele Funktionen in den einst männlichen Berufen sind nun auch ihnen zugefallen, sodass die Frauen sich so auf eine zwangsweise Art emanzipiert hatten, emanzipieren mussten.
Viele Frauen erlangten enormes Selbstbewusstsein, da sie lernten, gut allein in der Anarchie der Nachkriegswirren zurechtzukommen.
Diese enge Beziehung zwischen Müttern und heranwachsenden Kindern ist ganz charakteristisch für die Nachkriegsgesellschaft. Was an den Müttern damals bewundernswert war, ist, dass sie auf der einen Seite den Kindern ein Leben so jenseits der Legalität beibrachten und auf der anderen Seite doch einen ziemlich genauen Kompass für das, was gut und was böse ist.
Dolle Meyers Familie war zwar nicht vaterlos, trotzdem muss sich die Familie den vielen Herausforderungen der Nachkriegszeit stellen, sagt Kulturwissenschaftlerin Annegret Braun, Autorin von Die Sekretärin, Frauenkarriere und Lebensträume in den 1950er Jahren.
Wo finde ich was zu essen? Dann gab es natürlich Riesenschlangen. Also man ist nicht einfach in den Laden gegangen und hat eingekauft, sondern man musste irgendwo anstehen. Das war ja auch stundenlang. Das mussten auch Kinder und Jugendliche natürlich auch machen. Dann gab es diese Lebensmittelmarken, die ja bei weitem nicht gereicht haben. Und es waren schon sehr harte Zeit.
Der Familie Meyer wurde eine Wohnung in Geithain zugeteilt. Zum Unmut der Bewohner.
Also auch die Bürgermeister, die dann Wohnraum schaffen mussten, die wurden dann von der Bevölkerung angefeindet, dass eben jetzt in ihr Haus Flüchtlinge und Heimatvertriebene kommen. Und man hat gar nicht bedacht, was die hinter sich gelassen haben.
Die Stimmung in der unmittelbaren Nachkriegszeit war gedrückt.
Man hat befürchtet, dass eben die Alliierten das nie verzeihen, was die Deutschen da angerichtet haben. Klar hat man gesagt, wir packen jetzt zu, wir vergessen das alles jetzt, was hinter uns lag und wir schauen in die Zukunft. Aber die positive Stimmung war am Anfang gar nicht. Man war eine gewisse Erleichterung natürlich, dass der Krieg zu Ende war. Aber es gab auch die, die natürlich vom Nationalsozialismus sehr geprägt waren und das einfach als sehr große Niederlage erlebt haben.
Ihre Vergangenheit als Nationalsozialisten blieb an Dorle Meyers Familie hartnäckig haften. Der Vater war nicht nur Mitglied der NSDAP, sondern auch der SA. Er rückte ins Visier der sowjetischen Besatzer.
Vater musste also ständig zu Verhören zu den Russen. Und einige Männer sind nie wieder aufgetaucht. Und die Mutter musste auch. Und die haben sie gefragt, warum. Sie waren doch in der Partei. Und Vati musste jeden Monat sich melden. Und wir wussten nie, ob wir ihn wiedersehen.
Dorles Eltern hatten sich einen Notfallplan überlegt, falls die gesamte Familie wegen ihrer politischen Vergangenheit verschleppt werden sollte. Dorle entdeckte, dass ihre Eltern kleine Päckchen bei sich trugen.
Und da habe ich gesehen, dass das kleine Päckchen waren mit Namen drauf. Und da habe ich gewusst, dass es Gift war. Denn die Eltern haben gesagt, wir lassen uns nicht nach Sibirien bringen. Ich hatte so viele Katastrophen erlebt. Es war für mich ganz klar, wenn wir verschleppt werden, werde ich vergiftet. Aber wie gesagt, wir waren ja Kriegskinder. Wir haben so viel ertragen müssen. Um uns herum starben pausenlos die Väter, die Brüder, die Söhne. Es gab wenig Familien, wo die noch intakt waren. Aber erstaunlicherweise unsere Familie, da ist keiner im Krieg gestorben.
Die Familie beschloss, sich der Gefahr der Verschleppung zu entziehen. Ein Onkel des Vaters besaß eine Apotheke in Michelstadt im Odenwald. Diesen Ort legte die Familie als Ziel ihrer Flucht in den Westen fest. Der Onkel verschaffte der Familie eine Aufenthaltsgenehmigung. Im September 1948 verließ die Familie ihre Heimat Sachsen. Fast wären sie an der Grenze noch aufgehalten worden. Der Beamte sagte, eine Zuzugsgenehmigung reiche nicht. Was sollten sie tun? Alle Zelte in Sachsen waren abgebrochen. Während die Beamten die nächste Gruppe der Ausreisewilligen kontrollierten, fasste die Mutter einen Entschluss und schritt voran. Jedes Mal nickte die Mutter den Kontrolleuren freundlich zu, bis zum Schlagbaum. Auf der anderen Seite warteten amerikanische Lastwagen, die die Familie in die nächste Stadt brachten.
Haben wir ja alles zurückgelassen, als wir in den Westen gegangen sind. Und da haben wir in einer Zwei-Zimmer-Wohnung gewohnt und hatten aber nur 3 Betten. Aber für Vati gab es kein Bett. Vati hat auf dem Sofa geschlafen mit 2 Stühlen davor.
Aber das ist nur die eine Seite der unmittelbaren Nachkriegszeit.
Also da war erst mal nach dem Krieg eine große Erleichterung, auch für die jungen Mädchen. Natürlich mussten sehr viel mithelfen, waren oft die rechte Hand der Mutter. Aber sie haben auch so eine Lebensfreude entwickelt. Und man hat sich gefreut, wenn man ausgegangen ist. Und es kamen sehr viele eben Flüchtlinge und Heimatvertriebene. Und die haben gern getanzt und gefeiert. Viele Männer haben gefehlt, aber die Männer, die da waren, da haben wir sie dann schon gefreut. Die haben eben hart gearbeitet unter der Woche, aber ein Fest war, dann haben sie das auch genossen.
Auch in Michelstadt tanzten die jungen Leute in den Gasthöfen. Das brachte Freude in den Alltag. Doch in einem anderen Bereich war Dorle enttäuscht. Sie durfte in Michelstadt nicht weiter auf die Schule gehen. Dafür fehlte der Familie das Geld.
Ich bin dann von der Schule abgegangen, habe erst ein bisschen gearbeitet, damit ich ein bisschen Geld verdiene in einer Weberei. Das war hart.
Damit teilte Dorle das Schicksal vieler Jungen und Mädchen im Nachkriegsdeutschland. Insgesamt waren die Bildungsmöglichkeiten nach dem Krieg schlecht, erklärt Historiker Harald Jähner.
Wie überhaupt die Bildungsmöglichkeiten zu Beginn relativ schlecht waren, weil wir kein organisiertes Schulsystem mehr hatten. Und die Besatzungsmächte versuchten, das Schulsystem so gut es ging zu reorganisieren.
Dabei waren Schulen und Universitäten ein zentraler Punkt der Entnazifizierung. Besonders die amerikanischen Besatzer achteten darauf, dass die Lehrkräfte keinen nationalsozialistischen Hintergrund hatten. Deswegen herrschte in Schulen und Universitäten Personalmangel.
Insofern waren die Bildungschancen generell schlecht und für Mädchen natürlich traditionell noch schlechter. Das ändert sich dann erst so im Laufe der 60er Jahre.
Dorle wäre gerne Lehrerin geworden. Doch in längeren Abständen zu denken und ein Abitur, geschweige denn ein Studium zu planen, war damals fast unmöglich, sagt Harald Jähner.
Man war froh, wenn man zunächst mal das Morgen und Übermorgen entstehen würde. Und dann dachte man so allmählich über die nächsten 14 Tage nach. Man stellte sich auch nicht vor, dass aus Deutschland wieder ein regulärer Staat werden würde, dass also wieder verlässliche Institutionen geschaffen würden und dass aus diesem Land mal ein souveräner Staat werden könnte. Das war wirklich jenseits des Vorstellbaren.
Dorle musste sich mit der Realität abfinden.
Die Eltern sagten, mach was mit deinem Leben, denn studieren, das können wir dir nicht bieten, das geht nicht. Ich habe zwischendurch ein bisschen Geld verdient, aber nicht lange und dachte, irgendwie muss ich jetzt zu Sprachen kommen.
Denn sie war eine sprachbegabte junge Frau und schon bald bot sich ihr eine Möglichkeit. Familien aus England suchten deutsche Mädchen als Hilfe im Haushalt.
Es waren vorwiegend deutsche Mädchen, weil die waren eben preiswert. Und die deutschen Mädchen wollten Englisch lernen. Es war Angebot und Nachfrage.
Dorle Meyer bekam eine Fahrkarte geschickt, eine Familie in London zugeteilt und trat die Reise mit Zug und Fähre an. Ein Angebot aus dem ehemaligen Feindesland, so kurz nach dem Krieg? Kaum zu glauben. Doch Historiker Harald Jähner erläutert den Hintergrund.
Ja, die Westalliierten, die achteten sehr stark auf die Schaffung von auch persönlichen Banden zwischen den Besatzungsländern und dem besetzten Deutschland. Und da fasste man natürlich besonders die Jugend ins Auge, weil die am ehesten zu prägen war, weil die wenigsten Vorurteile hatte und weil denen die Zukunft gehörte. Und insofern gab es sehr viele Austausch- bzw. auch einseitige Förderprogramme. Und das galt auch für einfache Tätigkeiten, wie zum Beispiel Au-pair. Das war ungeheuer wertvoll und viele Jugendliche waren neugierig auf die Lebensformen und Kulturen in Übersee oder in Großbritannien oder in Frankreich. Viele wollten nach einer ersten Zeit der Irritation natürlich ihren Horizont erweitern und endlich was anderes sehen als dieses Nazi-Deutschland und ihre immer noch zum Hackenschlagen neigenden Väter.
Von England aus konnte Dorle-Meyer die Gräueltaten des Nationalsozialismus besser einordnen. Zuvor hatte sie in der Schule Fotos aus den ehemaligen KZs gesehen, die sie sehr schockiert hatten. Von diesen Fotos erzählte sie ihren Eltern, doch die erwiderten, dass die Besatzungsmächte übertreiben würden und Deutschland in schlechtem Licht dastehen lassen wollten. In England konnte sich Dorle-Meyer eine eigene Meinung bilden.
1950, als ich in England war, da habe ich meinen Eltern geschrieben, weiß ich jetzt noch, das mit den KZs und den vernichteten Juden ist wirklich, wirklich wahr.
Das war ein großer Lernmoment für Dorle. England half ihr, Abstand zum nationalsozialistischen Deutschland zu gewinnen und den Wert der Demokratie zu schätzen. Die englische Kultur gefiel Dorle gut, doch sie landete bei einer Familie, die sie sehr schlecht behandelte. Die Zahnarztfamilie in einem schönen Viertel Londons verbannte sie in die Küche, frei hatte sie nur einen Nachmittag die Woche und essen musste sie stets allein. Nach 9 Monaten wechselte sie in ein Hospiz. Hier genoss sie die Gemeinschaft der Nonnen. Außerdem kümmerte sie sich selbstständig um ihre Weiterbildung.
Nachdem ich meinte, ich könnte jetzt Englisch gut genug, bin ich in eine Privatstunde gegangen und habe englische Kurzschrift gelernt. Das englische System ist hervorragend.
Dorle-Meyer malt während des Interviews an ihrem Esstisch ein paar Zeichen aus der englischen Stenografie. Sie haben sich ihr bis heute eingebrannt. Dorle lernte die englische Stenografie, um ihren Berufseinstieg zu Hause in der englischsprachigen Besatzungszone zu erleichtern. Zurück im Odenwald im Jahr 1951 fand sie tatsächlich eine Stelle als Sekretärin. Eine amerikanische Autoversicherung suchte englisch sprechende Bürokräfte. Dorles Entscheidung zahlte sich aus. In der nächsten Folge von Ein Frauenleben in der Nachkriegszeit hört ihr, vor welchen Herausforderungen Dorle im zerbombten Frankfurt bei der Zimmersuche stand und wie eine große Liebe das enge Band mit ihrer Familie auf die Probe stellte. Sarah Rondeau erzählte die Geschichte eines Frauenlebens in der Nachkriegszeit. Den zweiten Teil von Dorle-Meyers spannender Geschichte könnt ihr ebenfalls bei Radio Wissen hören. In ARD Sounds.